Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, wir danken unserem Gott und Vater durch unseren Herrn Jesus Christus, dass wir auch heute Morgen noch einmal und auch heute Abend noch einmal in dieser Woche unter seinem Wort sein dürfen. Und das Thema ist ja schon genannt worden, der glückselige Gott. Und wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann beschäftigt sie sich nicht selten mit sich. Ja? Und das ist ja nicht verkehrt. Ja? Denn es geht ja darum, dass wir in das Wesen Gottes, in das Wesen, in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. Aber es ist manchmal auch gut, dass wir immer wieder uns auch mit unserem Gott beschäftigen. Der Urheber von allem ist. Ja. Und ich freue mich ganz besonders immer an den Versammlungen, wo ich eigentlich gar nicht drin vorkomme. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja. Wo es gar nicht um mich geht, ja, sondern um ihn geht. Natürlich geht es dann auch um mich, denn er will ja in mir etwas bewirken. Aber zuerst einmal geht es um ihn. Und unser Bruder hat uns ja die Verse gelesen und die fangen ja gar nicht so arg schön an. Und es ist eigentlich auch was ganz Untypisches bei Paulus, dass er so einen Brief anfängt, in dem er gleich vorne von irgendwelchen negativen Dingen redet. Und erst in Vers 11, ja, da geht es praktisch so richtig in einem Riesensprung nach oben, nämlich zu dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Selig allein, das ist zu wenig. Ja? Man muss eigentlich glückselig sagen. Und es gibt meines Erachtens kein Wort, das eigentlich dem gerecht wird, was da gemeint ist. Deshalb wollen wir uns, und das soll die Hauptfrage sein heute Morgen, damit beschäftigen, warum kann denn unser Gott und Vater überhaupt glückselig sein? Und da fängt es schon sehr schön an. Und zwar, der erste Punkt soll lauten, gesunde und schöne Belehrung. Das war der Grund, warum wir jetzt diese Woche zusammen waren. Und das, was wir gehört haben, war gesunde und schöne Belehrung. Und wenn ihr euch erinnert, als Gott aus der Erde Bäume wachsen ließ, wie hat er denn die beschrieben? Sie waren gut zu essen? Natürlich. Aber zunächst einmal waren sie lieblich oder schön anzusehen und gut zu essen. Das bedeutet, dass was die Seele empfangen soll, das kam bei Gott vorher. Und erst dann das, was der Leib empfängt, nämlich das Essen. Und bei den Menschen, da wird es gleich rumgedreht. Ja, das war das Problem, das die Eva mit der Schlange hatte. Ja, die Schlange hat es geschafft, diese Ordnung rumzudrehen. Und dann war plötzlich der Baum begehrenswert, um Einsicht zu geben. Also das, was eigentlich gar nicht dazu da war, sondern der Baum war dazu da, dass man sich von ihm fernhält. Der Baum der Erkenntnis. Und was hätten die eigentlich tun sollen? Sie sollen sich mit dem Baum des Lebens beschäftigen und ihren Gott fragen, der ständig um sie war, wozu ist der Baum da? Paulus kommt also in unserem Text in 1. Timotheus 1 von Vers 3 her, wo er Timotheus ohne Umschweife mitten in einen negativen Zusammenhang hineinnimmt. Und das ist schon ein wenig befremdend. Andererseits auch wieder nicht, denn die Versammlung Gottes war seit ihrem Beginn mit Paulus selber im Schussfeld der Finsternis. Und so musste er nur kurze Zeit nach seiner Berufung bei Nacht und Nebel an einem Korb über die Mauer von Damaskus in Sicherheit gebracht werden. Denn die Kosmokratoren der Finsternis, die hatten ganz sicher eine klare Vorstellung von dem, was Gott mit diesem Mann wollte. Und so sind all die negativen Entwicklungen und Sünden, die Paulus ab Vers 3 in 8,5 Versen anspricht, nicht nur Dinge, aus welchen die Glieder des Leibes ursprünglich herkommen, sondern in die sie Satan versucht wieder zurückzubringen durch allerlei Versuchungen. In Kapitel 4, Vers 1 bis 3 und des ersten Briefs und in Kapitel 3, 1 bis 9 des zweiten Briefs an Timotheus nennt Paulus auch spezielle Verhältnisse, mit denen die Versammlung in verstärktem Maß gegen Ende des Zeitraums ihrer Sammlung konfrontiert wird. Vers 10b im 1. Timotheus 1 fasst dann alles mögliche anderen zusammen, was dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zuwider oder auch entgegengesetzt ist. Und dieses Evangelium wiederum nennt Paulus hier gesunde Belehrung. In Kapitel Vers 6 sagt er, diese Belehrung sei gut oder schön. Das Wort im Griechischen kalos, das kennen wir alle, kaloderma ist ein Begriff, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das heißt schöne Haut. Ja? Und kalos ist eigentlich im ersten Sinne schön. Oder heilsam oder ideal. Ja, und genau das sind die Begriffe, die die Lehre Gottes beschreiben. Einerseits gesund oder gesundmachend und andererseits schön, ideal und heilsam. Genau das, was Gott unter anderem von den Bäumen im Garten sagte. Und was hat denn der Baum für eine Eigenschaft, der auf der neuen Erde zu beiden Seiten des Stromes steht, der aus dem Heiligtum hervorkommt? Da heißt doch in der Offenbarung Baum des Lebens, der jeden Monat seine Früchte trägt. Und wozu sind die Blätter da? Zur Heilung der Nationen. Und genau das Gleiche wird es im Abbild im Tausendjahrreich geben. Ja, im Ezekiel-Tempel läuft auch Wasser aus dem Heiligtum nach Osten und dann runter in die Ebene. Und links und rechts stehen Bäume und deren Früchte sind jeden Monat da und die Blätter zur Heilung. Kann man nachlesen in Ezekiel 43 ist es, glaube ich. Also ist das, was von Gott ausgeht, schön, ideal und heilsam. In 1. Timotheus 4, Vers 6 lese ich die Stelle, wo das noch einmal vorkommt. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, auferzogen oder ernährt durch die Worte des Glaubens und der schönen oder idealen oder heilsamen Belehrung, welcher du genau gefolgt bist. Das heißt, alles andere, was wir menschlicherseits auch in bester Absicht ergänzen würden, was ja auch leider zur Unzahl gemacht wird, das macht, ist ungesund und macht krank. Es fördert nicht die Haushaltung der Verwaltung Gottes, die im Glauben, ja, wir dürfen mit anderen Worten Paulus sagen, im Glauben Jesu Christi besteht. Paulus Evangelium erleidet dasselbe, was dem Gesetz Moses widerfuhr, in dem Israels Schriftgelehrte vor lauter Angst, dass es nicht eingehalten wird, also zunächst mit bester Absicht das Original so lange durch Zusatzregeln und Lehren ergänzte, bis Gott eines Tages durch Jesaja und Jeremia Folgendes feststellt. Jesaja 29, 13. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Munde sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt und sein Herz fern von mir hält. Und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist. Das heißt, das Gesetz Gottes, ja, auch durch Engel gegeben, alles klar, aber es ist von Gott gegeben und es war zu Israels Erziehung auf den Christus hingegeben. Und wozu ist es dann verkommen? Zu einem Menschengebot. Genau dasselbe sagt Jeremia 8, Vers 8, ungefähr 100 Jahre später in Israels Geschichte. Wie möget ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz Jahwes ist bei uns? Siehe, fürwahr, zur Lüge hat es gemacht, der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Und deshalb haben sie dann ja auch später den Herrn Jesus gekreuzigt. Ja, nicht, weil das im Gesetz Moses explizit da drin geschrieben stand, natürlich verborgen dargestellt in den Opfern, aber es war kein Befehl dazu da. Aber die Schriftgelehrten haben das Gesetz Moses so lange verbogen, bis der Hohepriester dann schließlich sagen konnte, wir haben ein Gesetz und nach diesem muss er sterben. Ja, so stark kann man also das Evangelium oder auch das Gesetz Gottes verdrehen, bis genau das Gegenteil herauskommt. Nun wollen wir aber diese eher negativen Dinge verlassen und uns die Frage stellen, was heißt denn glückselig? Bevor wir dann die Frage beantworten wollen, warum kann unser Gott glückselig sein? Warum ist er ein glückseliger Gott und wird es nicht erst, wenn die Vollendung da ist? Besonders erstaunlich ist die Tatsache hier, dass Paulus seinen Gott einen glückseligen Gott nennt. Und so lautet die bessere Wiedergabe aus dem Griechischen. Und er verwendet den Begriff selbst noch einmal im selben Brief in 1. Timotheus 6, Vers 14 bis 16. Dort sagt er dem Timotheus, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist an seinem Tage, an dem Tage des Herrn Jesus, welche zu seinen Zeitpunkten er zeigen wird, und zwar der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und äonische Macht. Amen. Oder Macht, die in die Äonen hineinreicht. Ja, irgendwann muss ja keine Macht mehr ausgeübt werden und so lange reicht diese Macht aber, bis das nicht mehr notwendig ist. Der glückselige Machtherber ist hier ebenfalls Gott der Vater. Im äußeren Irdischen finden wir Glückseligkeit als Gefühl, wenn etwa ein lang ersehnter Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist. Auch bei Kindern an Weihnachten oder am Geburtstag, wenn sie unvorhergesehen etwas bekommen, was sie sich sehnlich erwünscht haben und gedacht haben, das werde ich nie kriegen. Ja? Und wenn das dann eintrifft, ja, dann hat man so eine kleine Ahnung, was Glückseligkeit im Irdischen bedeutet. Das heißt, es trifft etwas unerwartet Schönes und den Empfänger dann vor Glück sprachlos Machendes ein. Das ist so eine kleine Umschreibung für glückselig. Von der Schrift her kennen wir den Begriff hauptsächlich aus den sogenannten Seligpreisungen, die der Herr Jesus seinem Volk Israel zuruft, und zwar in der Programmrede zur Königsherrschaft der Himmel auf dem Berg in Matthäus 5, 3 bis 11. Neunmal nennt der Herr dort mit bestimmten Eigenschaften ausgestattete Menschen glückselig, ja, welche die Königsherrschaft der Himmel erleben werden. Das heißt, sie werden dann glückselig sein, wenn das gekommen sein wird. Ja, wenn sie also das erreicht haben. Die Glückseligkeit ist ihnen jetzt schon zugesagt, aber entscheidend erleben werden sie es erst, wenn die Herrschaft des Herrn aufgerichtet ist. Direkt erfahrbar nannte der Herr seine Jünger Glückselige wegen seiner Gegenwart und dem, was sie, seine Auserwählten, hören und ergreifen, begreifen durften. In Matthäus 13, 16 und 17 sagt er ihnen, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. Es ist eine ganz erstaunliche Aussage. Das heißt, die Offenbarung Alten Testaments war also, die hat Gott so gestaltet, dass Menschen, die mit ihm in Verbindung waren, sich in die Zeit des Herrn Jesu im Geiste haben versetzen können. Ja? Um das zu im Geist zu sehen und zu hören, was die Jünger wirklich gehört haben. Ja, das ist ganz erstaunlich. Und das zeigt, wie gewaltig diese Wortoffenbarung ist. Die kann durch nichts ersetzt werden. Ein weiteres Wort finden wir, als der Thomas dem Auferstandenen begegnet, der ja wie sein Volk ein Zeichen verlangte, bevor er glauben wollte. Jesus spricht zu ihm in Johannes 20, 29, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und geglaubt haben. Das heißt, was wir vorhin bei Matthäus 13 gelesen haben, glückselig eure Augen. Die Menschen damals, die sich in die Zeit Jesu versetzt haben und das im Geiste erlebt haben, die waren viel weiter als der Thomas. Denn die haben das geglaubt, was ihnen ihr Gott geoffenbart hat. Und der Thomas, der wollte es erst sehen. Und das trifft wohl für uns die meisten zu, die wir glauben dürfen, ohne jetzt schon viel sehen zu können. Sicherlich sagen wir zu Recht mit Paulus, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Was denselben Sinn hat, wie das, was der Herr Jesus zu Thomas gesagt hatte. Aber doch dürfen wir die mächtige Hand unseres Gottes in unserem Alltag wirken sehen, oder nicht? Ja? Wir schauen aber nicht auf das, was wir dann erfahren, sondern wir freuen uns, dass das, was wir im Geiste schauen, da und dort Wirklichkeit wird. Es ist also praktisch ganz umgedreht, ja? Der normale Mensch, der lebt aus der Erfahrung. Und damit ist er immer begrenzt und er neigt zum Erstarren, weil er immer auf die Erfahrung schaut und wenn sie nicht eintrifft, dann ist er frustriert. Und der aus Gott lebt, ja, der hat den Glauben und er ist glückselig auch dann, wenn die Erfahrung zunächst einmal ausbleibt. Und das sehen wir, jetzt kommen wir langsam in die Richtung unseres Gottes, ja? Warum der glückselig sein kann. Im tiefsten Grund sind es nämlich nicht die Erfahrungen, die glücklich machen, sondern das, was wir erwarten. All die Zusagen, die unser Gott uns in seinem Wort verankert hat, es sind Dinge nicht aus diesem Kosmos, die uns glückselig machen, wenigstens sollen sie das. Der Hebräerbriefschreiber drückt es für Israel so aus, Hebräer 6, 18 und 19, auf dass wir durch zwei unabänderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben. Ja, nicht des Geistes, der Seele, weil die braucht einen Anker, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht. Natürlich nicht in das Heiligtum auf der Erde, sondern in das Originalheiligtum Gottes, das nicht mit Händen gemacht ist. Dort rein, ja, reicht der Anker. So ist es Israel gesagt. Der Anker liegt außerhalb der Schöpfung und geht in das Allerheiligste, in den Himmel hinein. Die beiden unabänderlichen Dinge sind erstens die Verheißung Gottes und der Eidschwur. Ja? Der Eidschwur war eigentlich gar nicht notwendig, weil die Verheißung an sich ja bereits ein Schwur Gottes ist. Ja? Aber Gott hat extra noch geschworen um der Menschen willen. Für den Leib des Christus sind all die Dinge, die mit unserem Bürgertum, die mit dem Bürgertum, das in den Himmeln ist, verbunden. Und das ist das, was uns eigentlich einen Anker liefert. Ja? Weil der Paulus uns sagt, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also doppelt verborgen, Kolosser 3, 1 bis 4. Nun, der nächste Punkt, der glückselige Gott. Zu der Frage, warum der Paulus Gott, den Gott und Vater hier glückselig nennt. Ich denke nicht, dass wir mit unseren noch begrenzten Sinnen ganz ausloten können, was der Paulus hier in diesem Vers ausdrückt. Es kann jemand fragen, und es kann auch ein gläubiger Mensch, ein Heiliger Gottes fragen, wie kann Gott angesichts all des Elends, des Unfriedens, dem Verfall aller sittlichen Werte und Gewalttat in seinem Kosmos überhaupt glückselig sein? Wie geht das eigentlich? Ja? Das ist doch gar nicht möglich. Das ist ja irre, könnte jemand sagen, der unseren Gott noch nicht oder nur ein wenig kennt. Oder auch, wie kann er glückselig sein, wenn viele seiner Kinder in unsägliches Leid, in Krankheit und in Verfolgung hineinkommen, ja, von ihm sogar hineingestellt werden. Aber dennoch haben wir Schriftzeugnisse, die uns einen klaren Eindruck davon vermitteln, wie wir uns das in unserer Niedrigkeit vorstellen können. Und dazu lesen wir jetzt einige Verse aus verschiedenen Teilen der Schrift. Denn manchmal hat man ja den Eindruck, sowas kann man eigentlich erst im Neuen Testament finden. Ist aber weit gefehlt, das kann nicht sein, denn Gott hat sich nicht geändert. Ja? Das muss also irgendwie schon vorher deutlich werden. Vielleicht nicht in der vollen Strahlkraft, wie das dann hier durch das Evangelium des glückseligen Gottes zum Ausdruck kommt, aber doch schon klar ausgedrückt. Da will ich nach Sprüche 8, Vers 30 und 31 gehen. Das lesen wir zuerst. Haben wir diese Woche auch schon mal gehört in einem der Dienste. Da sagt die Weisheit aus Vers 1 und 12, da war ich Schoßkind oder Pflegling oder Liebling oder Künstler, auch Werkmeister. Alles steckt hier drinne. Bei ihm oder an seiner Seite kann man es wiedergeben, ja? An seiner Seite. Und war Tag für Tag seine Wonne. Vor ihm mich ergötzend. Und das kann man sogar mit Umhertanzen übersetzen. Es gibt Stellen, wo dieses hebräische Wort mit Tanzen oder Singspielen wiedergegeben ist. Ja? allezeit mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde. Und was war der erste bewohnte Teil der Erde? Das war der Garten Gottes. Ja, weil das war ein abgegrenzter Bezirk, ja, inmitten der Neuschöpfung oder Wiederherstellung, ja, man muss beides eigentlich sagen, ja, war das noch einmal ein besonders abgegrenzter Bereich, ein Heiligtum gewissermaßen. Und dort war die Weisheit, und wir wissen ja, dass die Weisheit der Herr Jesus Christus ist. Und es war seine Wonne unter den Menschenkindern, ja, den beiden Menschen, die er und der Vater zusammen vorher geschaffen hatten. Es ist kein Geheimnis, eben, dass die Weisheit, von der Salomo hier redet, der Sohn Gottes ist. Auf diesem Hintergrund wollen wir auch die Stelle in 1. Mose 3, Vers 8 verstehen. Die nächste Stelle, die wir dazu lesen, wo wir lesen. 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme oder auch das Geräusch Jahwes, der im Garten umherwandelte. Wenn ich in den Supermarkt gehe und dort einkaufe, wandle ich da umher? Mach noch ein Beispiel, wenn ich in einen Rosengarten gehe und dort durchmarschiere, ja, dann seht ihr, das ist nicht der richtige Begriff. So, wenn ich in den Rosengarten gehe, dann wandle ich umher und freue mich, ja, hier an den Rosen, an den Blumen, an den verschiedenen Ausprägungen dessen, was Gott geschaffen hat. Dazu muss ich aber umherwandeln. Ja, ich muss also immer wieder mal stehen bleiben und die Düfte und die Farben auf mich wirken lassen. Und genau das ist hier gemeint. Jahwe wandelte umher im Garten. Und zwar nicht erst, als der Adam gefallen war, sondern vorher schon, was wir aus Sprüche 8 lesen, da wird es genauer beschrieben. Also, und zwar, der im Garten umherwandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Jahwes Gottes inmitten der Bäume des Gartens. Das heißt, die Beschreibung, die ist jetzt sozusagen zu einem Ende gekommen, denn jetzt konnte offensichtlich Jahwe nicht mehr in der Freude seines Herzens wandeln, ja, weil jetzt ist die Katastrophe eingetreten zu dem Zeitpunkt, ja. Natürlich wusste er es vorher, aber trotzdem lesen wir, dass er da wandelte und dass er sich vorher, bevor die Katastrophe geschehen war, sich an dem ergötzt hat, was er gemacht hat. Die nächste Stelle ist 2. Petrus 1, Vers 17. Dort steht zwar nicht glückselig, aber dort steht vom Wohlgefallen Gottes. Und das hängt ja mit dem Glückseligsein direkt zusammen. Und da spricht Petrus über die Verklärung des Herrn Jesus. 2. Petrus 1, Vers 17. Denn er, nämlich der Herr Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gottes Wohlgefallen, seine Wonne, ist der Sohn. Und da sehen wir, weil das erste Objekt seines Wohlgefallens ist, ist er glückselig. Und wird es nicht erst. Ja? Er ist glückselig. Warum? Weil er an seinem Sohn Wohlgefallen hat. Und zwar nicht erst, als er hier auf der Erde aufgetaucht ist, sondern immer schon. Spricht nicht der Herr Jesus von der Herrlichkeit, die er hatte, als er noch vor dem Kosmos mit seinem Vater zusammen war? verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor der Kosmos war, ja, sagt er ja in Johannes 17. Natürlich ist das Wohlgefallen unseres Gottes auch an dem, was der Sohn getan hat. Es war erstens mal die Schöpfung und jetzt, aus der Zeit, wo wir diese Worte lesen, bestand sein Wohlgefallen in dem Erlösungswerk, ja, das jetzt angefangen wurde, wiederherzustellen. Denn ab dem Tod und der Auferstehung Jesu lebt der ganze Kosmos in dem Zeitraum der Wiederherstellung. Bis hin zu Golgatha ging es nur abwärts. Und ab Golgatha, beziehungsweise der Auferstehung, ging es wieder rauf. Ja. Wir erinnern uns an den Kreis, ja, den der Johannes uns aufgezeichnet hatte, da ging es links runter, ja, und unten war Golgatha und von dort ab ging es wieder rechts nach oben. Ja, das ist genau das, was wir hier sehen. Johannes 3, Vers 17 steht davon, ja, von dieser Herrlichkeit. Wir gehen weiter zu zwei weiteren Zwischenzielen seines Plans. Das erste beschreibt unter anderem Jesaja 51. Jetzt sind wir wieder im Alten Bund, ja. Vers 3 heißt es da, denn Yahweh tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer und er macht ihre Wüste gleich Eden. Und wenn wir den Begriff lesen, dann wissen wir auch, was der Gott vorhat. Er will wieder in Eden unter den Menschen wandeln, umherwandeln. Ja? Sonst würde das so nicht dastehen. Sonst würde er vielleicht da geschrieben haben, ja, ich mache ja eh alles neu, also vergessen wir das Alte. Er sagt, gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Gottes. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, dank Lied und Stimme des Gesangs. Nicht nur ein Begriff wählt Gott hier. Und das war ja, Jesaja 51 war ja in eine ganz finstere Zeit reingeschrieben, ja, von Jesaja. Da war es ja im Nordreich bereits aus, ja, zur Zeit Hiskias. Und das Ende Judas lag ungefähr 100 Jahre weg. Und da solche Worte. Das ist ein Wort, das uns spontan wieder zu Sprüche 8, Vers 30 und 31 zurückbringt, wo die Weisheit, nämlich der Yahweh Christus, seine Wonne unter den Menschenkindern, also Adam und Eva, hatte vor dem Fall. Und das Jesaja-Wort wird auf jeden Fall im Tausendjahrreich, wir möchten vielleicht sagen, vorerfüllt. Ja, vorerfüllt, wenn also in Zion dieselbe Wonne wie im Garten Gottes wiederhergestellt sein wird. Und wenn wir mal das Bestreben der Menschen, und da wollen wir sie jetzt gar nicht verurteilen, ja, der natürliche Mensch, der versucht letzten Endes das verlorene Paradies wiederherzustellen. Denn was lesen wir im Prediger? Dass Gott die Ewigkeit, also das Äonische, ja, das nicht nur ein Menschenleben lang andauernde in sein Herz gelegt hat. Ja. Das hat Gott als Hoffnung zurückgelassen. Hoffnung der Schöpfung, haben wir gestern Abend gehört. Das ist etwas, was in der Schöpfung steckt. Der Paulus sagt, das Natürliche war nicht zuerst, sondern das Geistliche, sondern das Natürliche. Und er sagt auch, wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistigen. Das heißt, Gott hat das Verwandeltwerden des ganzen Kosmos in das Geistliche, ja, hat er bereits im Kosmos schöpfungsmäßig angelegt. Sonst würde das so nicht dastehen. Und deshalb ist es nicht richtig, wenn wir etwa unseren Leib verachten. Und so wie die Griechen sagen, die wollten am liebsten den Leib loswerden. Ja, da haben viele gemerkt, dass der sie nach unten zieht. Aber wir als Gotteskinder, wir dürfen fröhlich unsere Leiblichkeit bejahen, auch wenn sie mal krank wird. Ja, und wenn wir irgendwann mal diesen Leib, dass der so schwach wird, dass wir eben hier gehen. Im Tausendjahrreich wird ja der Christus als König und Priester unter seinem Volk, seiner Ehefrau Israel, wieder sichtbar gegenwärtig sein. Und auch das ist im Alten Testament bereits beschrieben, was da dann sein wird. Und Israel wäre es gehorsam gewesen, hätte das schon früher haben können. Wenn wir aufschlagen in 3. Mose 26, wo zum ersten Mal die gewaltige Prophetie über Israels Werden im Laufe ihrer Geschichte niedergelegt ist. Alle Gerichts- und Wiederherstellungsprophetie Israels basiert auf diesem Kapitel. Das möchte ich euch wärmstens empfehlen, das mal nachzulesen. Es findet dann seine Widerspiegelung in 5. Mose 28 bis 30. Ich lese jetzt mitten aus dem Zusammenhang raus. Und Gott sagt, wenn ihr also mir gehorchen werdet, so wie das im 3. Vers steht, wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote beobachtet und sie tut, so werde ich. Und jetzt kommen einige Aufzählungen und jetzt lesen wir in Abvers 11. Und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen. Und jetzt steht da, und meine Seele, nicht mein Geist, meine Seele, sagt Gott, wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte wandeln, wie im Garten, in Klammer, ja, und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Ich bin Jahwe, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, dass ihr nicht ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stäbe eures Joches zerbrochen und euch aufrecht wandeln lassen. Ja? Ist es nicht so, dass das Evangelium Gottes so ist, dass wir anfangen können, aufrecht zu wandeln? Dass wir nicht mehr gebeugt sein müssen, ja, unter Sünde, unter sonstigen Nöten, dass wir da immer wieder mal aufstehen, aufrecht hinstehen, aufrecht wandeln können. Genau das will Gott. Und das macht ihn auch glückselig, wenn wir das auch tun. Jetzt noch in Psalm 2, Vers 6. Das kennt ihr auch alle, die Stelle. Psalm 2, Vers 6. Da ist es ähnlich wie in der Stelle in 1. Timotheus 1. Ja, da kommt zuerst das Toben der Nationen, ja, und der Lärm der Menschen. Und jetzt sagt Gott mitten rein in Vers 6, habe ich doch meinen König gesalbt. Und dabei wissen wir, den gibt, der ist ja noch gar nicht da. Aber der ist bereits gesalbt in Zion. Und habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Natürlich war damals der David da, das Abbild. Aber das war ja nicht sein König, von dem er hier redet, der Psalmist, sondern der König, den er eigentlich meint, ist ja Jahwe, der Gott Israels, den sie nachher bei Samuel verworfen hatten oder bei Samuel früher verworfen hatten. Ich habe ihn gesalbt. Punkt. Das heißt, für Gott ist es eine abgeschlossene Sache. Ja? So wie sein Evangelium im Grunde er als abgeschlossene Größe sieht, das was da rauskommen wird. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter nach Offenbarung 21. 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, oder man könnte auch schon da unter den Menschen sagen, und er, nämlich Gott, der Vater, wird mitten unter ihnen zelten. Und sie werden mein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, auch der zweite nicht, ja. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und wenn wir uns jetzt an den Garten Eden erinnern, ja, da wandelte Gott im Garten, hatte seine Wonne unter den ersten beiden Menschen. Israel hatte er in 3. Mose 26 verheißen, dass er unter ihnen sein will. Ja? Und im Jesaja haben wir das gelesen und jetzt sehen wir das Ergebnis, das erste Zwischenergebnis, ein großes bereits auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel. Natürlich wird dort in den Versen, wo wir jetzt lesen, noch nicht 1. Korinther 15, 28 erreicht sein. Warum nicht? Weil da müssen noch Tränen abgewischt werden. Und da muss es noch einen Baum links und rechts des Stromes geben, durch den die Nationen geheilt werden müssen. Ja? Also da ist noch nicht Vollendung. Und trotzdem, auch während des jetzt erreichten Zwischenziels, zeltet Gott bereits unter den Menschen. Er will also keine Tempel, keine Prunkhäuser, sondern ein Zelt.
Dann wären den neuen Himmel oder der neue Himmel auch nur eine Zwischenstation, nicht das Letzte und die Vollendung.
Darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht, aber das ist, ja, es ist ein Zwischenziel, ja, weil die Beschreibung das ja im Grunde erklärt, ja. Wenn noch geheilt werden muss, Tränen abgewischt werden muss, dann ist es doch wie beim Kind, ja, wenn das Kind jetzt eine böse Situation erlebt und es sieht Vater und Mutter was, dann heult es und dann rennt es auf Vater und Mutter zu und dann, was macht dann Vater und Mutter? Die wischen die Tränen ab, aber dann geht das Herz immer noch so, ja, das dauert noch eine Weile, bis es dann abebbt, ja, und bis die Freude total wieder zurückkehrt. So ist es doch, ja. Und da Gott nicht Dinge macht, indem er einfach irgendwo einen Blitz einschlagen lässt und dann ist alles fertig, ja. Deshalb gibt es diese Entwicklungen. Und die dürfen wir und sollen wir sie sehen und uns daran freuen. Weil da freut sich der Herr jetzt schon drüber, ja. Er will unter seinen Geschöpfen zelten. Ja? Also nicht so, wie er jetzt in dir und mir durch seinen Sohn Wohnung genommen hat und wir ihn nicht sehen. Ja? Auch das ist ja nur ein Zwischenzustand, jetzt auf der Erde. Er will wirklich sichtbar, real, fühlbar unter den Menschen wohnen und jedes Menschen einzelne Tränen abwischen. Ja, da kommt nicht der große Besen drüber, sondern er kümmert sich dann um jeden Einzelnen persönlich. Das dürfen wir annehmen, genau aus dieser Stelle schließend. Von der Schrift her, ja, jetzt halt mit solchen Blättern, Entschuldigung, Frage. Ja, ist denn sicher, ob Gott sein Ziel erreichen wird? Mit allem. Ja, die Frage dürfen wir ruhig stellen. Und diese Frage ist aber für einen geistlichen Menschen keine Frage.
Sollte keine sein.
Sollte keine sein. Ja, deshalb habe ich gesagt, einen geistlichen Menschen. Jemand, der zwar einen geistlichen Anfang gemacht hat und noch viel mit natürlichen Überlegungen besetzt ist, ja, das ist noch nicht wirklich ein Geistesmensch. Das muss er erst werden. Ja. Und wir sehen ja, wir haben, ich glaube, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, ja, der Tobias hat gestern Abend von dem Werner de Boer was vorgelesen, ja, von diesem ewigen Kreislauf, ja, und dann hat er den Nietzsche zitiert. Und der Nietzsche hat gesagt, Gott hätte den Menschen dazu verdammt, ja, Qual zu erleiden. Und da habe ich ja auch an die unendlichen Höllenqualen denken müssen. Und die kommen ja aus dieser Ecke, ja, aus solchen Philosophien her. Wenn also ein Mensch noch mit solchen Gedanken besetzt ist, auch wenn er den Geist in sich trägt, dann ist er nicht wirklich ein Geistesmensch. Er hat einen Anfang gemacht, aber er in seine Denkstruktur ist absolut nicht geistlich. Das muss ich sagen, ja, und weil wenn ich mich jetzt von sichtbaren Dingen besetzen lasse, dann rutsche ich auch wieder in so einen Zustand rein. Und ich muss dann den Herrn bitten, dass er mich da wieder rauszieht. Ja. Das ist auch seine Gnade und wir brauchen so jemand gar nicht verurteilen. Ja, sollen das nicht, sondern Barmherzigkeit sein und ringen im Gebet, dass Gott die Schleier wegnimmt, so wie er das auch mal von den Nationen wegnehmen wird in Jesaja 25. Übrigens auch ein Zwischenziel dort, ja, wenn Gott auf den Berge Zion den Schleier von allen Nationen wegnimmt und sie dann merken, welchen Wahnsinnsgöttern sie nachgelaufen waren. Die Frage war, wird Gott sein Ziel erreichen? Ich lese mal ein weniger bekanntes Wort und ich habe mich sehr gefreut, dass einer der Brüder diese Stelle gelesen hat. Ich glaube, es war der Ruben, bin ich ganz sicher, Haggai 2, 5 bis 9. Dort steht, und achtet mal bitte genau auf jedes Wort. Haggai war ja einer der nachexilischen Propheten, ja, also in dem Zeitraum, in dem Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Haggai 2, 5 bis 9. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, und man könnte das auch so wiedergeben, zu welchem ich mich gegen euch verpflichtet habe, sagt der Prophet hier. Im Auftrag seines Gottes, und zwar als ihr aus Ägypten zoget. Das ist das eine, das Wort. Ja. Und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Und damals, als der Haggai gelebt hatte, ja, also aus der Zeit, aus der die Worte stammen, da war ja Israel doch ein Trümmerhaufen. Mehr oder weniger. Und es hat einen Siebener lang gedauert. Nee, sieben Siebener, 49 Jahre, sagt der Daniel, sieben Siebener in dem Zeitraum Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und 62 Siebener und so weiter. Ja? Das ist dort in dieser Zeit ist es. Und jetzt geht's weiter in Vers 6. Ich lese nochmal das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin oder ich mich gegen euch verpflichtet habe, als ihr aus Ägypten zoget und mein Geist bestehen. Er wird nicht bestehen, er besteht weiter. Trotz des Zwischenzustands, trotz aller beklagenswerten Dinge. Fürchtet euch nicht, denn so spricht Jahwe der Heerscharen, ja, noch einmal eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte der Nationen wird kommen. Das verlorene Paradies. Nachdem sie sich alle sehnen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Jahweh der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht Jahweh der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht Jahweh der Heerscharen. Und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht Jahwe, der Heerscharen. Wer kann sonst in Israel Frieden geben? höchstens einen Scheinfrieden, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Ja? Aber er wird den geben und vorher gibt es keinen. Dürfen, brauchen wir keinen erwarten, keinen echten zumindest. Es gibt wohl keinen Ort in der Welt, wo der Unfriede so permanent sichtbar wird wie in Jerusalem, Israel und Umgebung. Aber Gottes Zusage, zu welcher er sich gegen Israel verpflichtet hat, und sein Geist bestehen. Trotz der Sünde seines Volkes, die größer ist als aller Nationen. Israel hat am meisten gesündigt. Lest mal Hesekiel 16. Ja, doppelt so viel. Eine weitere Bestätigung in Maleachi 3, Vers 6. Denn ich, Yahweh, ich verändere mich nicht. Und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden oder nicht vergehen. Frage: Ist es nicht genau das Evangelium der Herrlichkeit, das uns durch Paulus verkündigt wird, durch welches unser Gott und Vater das erreichen will und wird, was wir eben in der Offenbarung der Propheten gelesen haben? Denn nach 1. Petrus 1, Vers 11 war es der Geist des Christus, der in den Propheten redete. Ja? Und das deutet Paulus doch schon in Römer 2 an, wo wir lesen, Römer 2, Vers 16, an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Das heißt, alle Gerichte, die schließt Gott einmal mit genau diesem Gericht ab. Das ist das letzte Gericht, das sein wird, wo Gott beurteilt nach dem Evangelium, das ihn selber glückselig macht. Ja, das ist die letzte Instanz. Also ist das Paulus geoffenbarte Evangelium Norm und Maßstab für die Vollendung, die er erreichen will und wird. Schon wenn er richtet. Und damit beginnt ja seine Zurechtbringung. Es gibt kein Gericht, das nicht die Zurechtbringung zum Ziel hätte. Und damals in Eden, dem Garten Gottes, wandelte Yahweh, das heißt Christus, umher, so wie wir das in Sprüche 8, 30 und 31 haben. Dass der Jesus immer der Offenbarer war, das steht in Johannes 1, Vers 18, wo wir lesen, dass niemals jemand Gott selber, Gott den Vater gesehen habe, sondern der Sohn hat ihn kundgemacht. Das heißt, immer dann, wenn es eine Kundmachung von Gottes Worten oder Willensäußerungen gab, wurde sie durch den Sohn gegeben. Der hat dann teilweise wieder Engel benutzt, aber es ging immer über den Sohn. Gott, der Sohn und dann jemand anders. Ja? Und so war auch der im Garten wandelte, Yahweh, der Sohn. Der, von dem wir in Sprüche 8 lesen, war der Sohn. Am Endziel, wenn alle Herrschaft abgetan, das heißt nicht mehr nötig sein wird, dann will aber Gott, der Vater, selber unter allen seinen Geschöpfen zelten. Und es fängt eben an, wenn einmal die neue Erde da sein wird, so wie wir das vorher in Offenbarung 21 gelesen haben. Erst recht bestätigt uns Paulus diese Gedankenkette in 1. Timotheus 1, Vers 16 und 17. Dort sagt Paulus: Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die oder zum Urbild, zum Urprägestempel für die, welche an ihn glauben werden, zum äonischen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtbaren Gott sei Ehre und Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Amen. Paulus kann sich als den ersten oder auch den schlimmsten Sünder bezeichnen und eben deshalb als Vorbild für alle, die da glauben werden, bezeichnen. Alle, die da glauben werden. Eben entsprechend dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Warum? Weil Jesus Christus seine ganze Langmut an ihm erwiesen hatte. Und wenn da steht, seine ganze Langmut, dann war das auch so. Der zuvor ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter war. Und wenn er den ans Ziel brachte, dann wird es auch mit allen anderen gehen. Ja, weil sonst hätte hier Paulus uns was vorgelogen. Das kann ja nicht sein. Geht nicht. Und darum halten wir zusammen, halt fassen fest, das Paulus anvertraute Evangelium ist das, was unseren Gott und Vater jetzt schon glückselig sein lässt. Und deshalb dürfen wir diese Glückseligkeit auch lernen. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, was sollen wir dazu sagen? Eigentlich dürften wir gar nichts sagen, weil weder meine noch unser aller Worte noch die Worte all deiner Kinder ausreichen würden, um nur annähernd das auszudrücken, was du uns geschenkt hast. Und was deinem Wesen entspricht und deiner Glückseligkeit. Hab Dank, dass du uns ermächtigt hast, dass wir jetzt schon in ganz kleinem Maße wohl diese Glückseligkeit erahnen dürfen und sie auch praktisch in unser Leben nehmen. Und du möchtest es doch schenken, dass diese Glückseligkeit auch aus mir und aus uns allen, aus allen deinen Kindern strahlt, bis du deine Kinder mit dir, Herr Jesus, vereinst und dann wiederkommen wirst, um all diese Etappenziele durchzuführen, bis dann die Glückseligkeit deines Vaters, Herr Jesus Christus, im ganzen All umgesetzt sein wird. Wir preisen dich und segnen dich und danken dir. Amen.
Amen.